Hier ist CB-Funk, der Computerwest-Podcast. Herzlich willkommen zur 136. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian. Ja,
hallo.
Und es ist unser zweiter Europa-Asien-Podcast dieses Jahr. Diesmal andersrum. Ich bin in Deutschland und du bist in Asien. Nämlich gerade im Urlaub.
Ja, aber ich.
Oder auf Reisen.
Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt dürfen die Hörer erstmal Rätsel raten, welche Messe ist denn gerade in Asien? Ja, keine. Nee, ich bin am Urlauben. Aber der Podcast ist natürlich so wichtig. Das darf ja, natürlich.
Außer die letzten zwei Wochen, außer wo du auch schon unterwegs warst. Willst du auch verraten, wo du bist?
Aktuell sind wir in Thailand.
So, und das Netz steht. Wir hatten heute diese Woche geplant, ganz galant ein bisschen über FSR 4 läuft auch auf anderen Grafikkarten als Radeon RX 9000 zu reden. Machen wir auch. Dann ereilte uns aber vor einer guten Stunde eine Eilmeldung und damit steigen wir ein und wir enden am Ende mit der Sonntagsfrage zu den iPhones. Da ging es ganz schön heiß her. Thema 1, die Eilmeldung. Ich hatte dich gerade gefragt, ob du das in deinem Hotelzimmer in Vorbereitung auf diesen Podcast in Thailand am Abend noch gesehen hattest. Hattest du noch nicht. Intel und Nvidia machen gemeinsame Sache. Und zwar investiert Nvidia, kauft für 5 Milliarden Intel-Aktien, kriegt dafür aktuell rund 5% von Intel, denn die Marktkapitalisierung liegt bei 100 Milliarden US-Dollar und nicht nur das, weil davon hat Intel relativ wenig, weil das Geld kriegen ja die, die aktuell die Intel-Aktien halten und das ist in der Regel nicht das Unternehmen selbst. Aber parallel haben sie auch noch eine tiefgreifende technologische Zusammenarbeit vereinbart. Nämlich Intel nutzt NVLink, um Nvidia-GPUs anzubinden. Einerseits mit Custom x86-CPUs für Server, aber auch Notebooks und Desktop-PCs. Ja, nur reacte da mal drauf, Fabian.
Ja, also es ist ja wirklich eine Reaction, wenn man so will, weil ich gerade ins Hotelzimmer gestolpert bin und dann haust du mir das um die Ohren. Insofern ist das natürlich jetzt höchst professionell, was ich hier von mir geben werde. Nee, also das ist eventuell irgendeine Art und Weise eine Rettungsallianz oder sowas für Intel geben könnte. Das war ja nicht komplett abwegig, aber dass jetzt ausgerechnet Nvidia dahin geht, denen ja im Grunde genommen alles andere komplett egal sein kann, weil sie mit Geld überschüttet werden, obwohl sie eigentlich gar nichts machen müssten, außer das, was sie aktuell machen, das wundert mich schon ein bisschen, aber vielleicht haben sie da einfach eine Möglichkeit gesehen, einen sehr günstigen Einstieg zu finden. Vielleicht haben sie eine Möglichkeit zu gesehen, natürlich Nvidia zu pushen auch. Ich frage mich aber natürlich dann auch erstmal, okay, was ist denn auf der einen Seite mit Nvidias ARM-Plänen oder ARM? Oder offensichtlich war Nvidia oder ist Nvidia da auch in der Vergangenheit schon bemüht gewesen, zum einen natürlich die eigenen Serverlösungen anzubieten, also die Hopper und Blackwell-Lösungen, die dann ja
Grace
mit einer
CPU,
Grace und wie heißt es jetzt
Grace
aktuell?
Grace Hopper vorher.
Und dann wird es ja Vera mit Rubin, ne? Genau, also sie hatten ja diese Server-CPUs für ihre KI-Datencenter, wenn man so möchte. Zum anderen gibt es ja immer wieder diese Gerüchte, dass Nvidia, oder inzwischen ist es ja konkreter geworden, dass Nvidia auch im Desktop-Markt mit ARM, mit ARM-Chips durchstarten möchte. So, wie passt das zu Intel, die ja ein reiner x86?
Ja, und das ist ja auch ganz konkret die Ankündigung, dass Intel x86-CPUs bauen wird, die integriert sind mit Nvidia-GPUs. Insofern, nein, Intel baut jetzt nicht plötzlich für Nvidia die ARM-GPUs, die ARM-CPUs, die Nvidia ja mit MediaTek selber bauen wird.
Also wie sollen sie das? Wie sollte Intel das auch bauen? Ne? Sie haben dafür weder die technische Expertise noch haben sie die Fertigung
MediaTek-Baupläne. Aber denke auch, eigentlich hat man ja erwartet, dass Nvidia in Zukunft alles selber macht. Sie haben die GPUs, jetzt brauchen sie noch die ARM-Plattform. Da arbeiten sie gerade mit MediaTek dran, beziehungsweise haben ja mit Grace Blackwell, Grace Hopper und Wald Vera Rubin auch schon das Gesamtpaket. Es nutzt ja nicht jeder im AI-Rechenzentrum. Ich kann mir ja auch weiterhin die Blackwell und Hopper und in Zukunft Rubin-Grafikkarten als Add-In-Karten kaufen und dann eine x86-CPU dazu packen. Da stecken ja aktuell die ganzen Epic-CPUs drin, die AMD verkauft. Aber dass sie jetzt dieses Integrative da mit Intel machen, ich der Gedanke, der mir durch den Kopf geht, ist vielleicht, wissen Sie ohnehin, dass Sie nicht nur mit Arm Ihr Ding machen können, weil Sie dann zu groß sind und man am Ende Ihnen dann wieder sagt, also das kann nicht sein, ihr müsst irgendwie offen bleiben für andere Partner. Und dann haben sie gesagt, gut, dann, dann machen wir das hier mit Intel.
Also du meinst, dass da kartellrechtliche Bedenkungen aufkommen könnten?
Ja, weil aktuell, ich meine, klar, Grace Blackwell ist, du kaufst alles von Nvidia, dann am besten auch noch den ganzen Serverschrank mit dem Mellanox, Ex-Mellanox-Netzwerkkrempel. Aber du hast ja aktuell noch die Möglichkeit,
schön in diesem Off-Gold,
als OEM nur die Karten zu kaufen, dann zu AMD zu gehen, zu Intel zu gehen, die CPUs und das alles zusammen zu prokeln. Wenn Nvidia all in ARM gehen würde, mal abgesehen davon, dass es da sicherlich auch im Server-Linux-Umfeld immer noch Beschränkungen gibt, dann gäbe es diese Option ja nicht mehr. Das heißt, vielleicht sieht Nvidia sowieso die Notwendigkeit in Zukunft, das weiterhin anbieten zu müssen, weil es Partner wollen. Oder, ich meine, du musst ja auch das ganze Ökosystem erstmal auf ARM ummünzen. Ne? Es kaufen ja auch nicht ohne Grund heutzutage große Unternehmen x86-Server-Farmen mit AI-Chips von Nvidia.
x86-Server-Farmen, die ja teilweise immer noch Intel-CPUs haben.
Genau, oder haben, Epic
auch,
halt.
Wenn man was komplett neu aufbaut im Serverbereich. Also. Ne? Ja, aber, ja.
Aber.
Gut, das ist die eine Seite der Geschichte. Also noch was dazu, weil die andere Seite der Geschichte ist ja, wenn Intel jetzt RTX-GPUs in die CPUs reinbaut, was ist bitteschön passiert mit ARC?
Ja, also Volker hat als der...
Also bisher haben sie das ja... Bisher haben sie das ja gefühlt nur noch irgendwie weitergebaut, weil sie haben halt eh eine Grafik gebaut, sie haben halt eh GPUs gebaut für ihre CPUs, ja, dann haben sie das halt ausgelagert als dedizierte GPU, was, ja, die Geschichte haben wir alle tausendmal gehört, am Anfang eine Katastrophe war, inzwischen so mehr, mal weniger funktioniert, aber wenn sie jetzt in die CPUs RTX bauen, ich weiß natürlich nicht, wie da die Integrationsweite sein wird, wird jede Nvidia-CPU in ein paar Jahren mit der RTX-GPU kommen, was natürlich eine Hausnummer wäre. Oder ist das so ein Teil, wo es zwei, drei CPUs geben wird, die eine starke GPU haben, so wie wir das jetzt zum Beispiel mit Strix Halo haben oder so. Und der Rest bleibt dann bei Intel Xe. Was auch immer. Denn wenn Nvidia hingeht und da komplett auf RTX setzt, dann sehe ich nicht mehr, dass es sich für die auch nur noch ansatzweise lohnen würde, eine eigene Grafikentwicklung zu haben.
Ja, ja. Oder ist es am Ende dritte Option, aber ich glaube, das ist dann natürlich auch direkt wieder gedriftet ab ins Reich der Verschwörungstheorien. Die wollen wir nicht aufmachen, aber natürlich weiß man nicht, inwiefern das in erster Linie jetzt aus politischer Perspektive getrieben ist, dass Nvidia sagt, wir helfen da einem anderen US-Unternehmen, wir machen mit dem was zusammen. Und da muss es ja auch erstmal technisch auf die Füße gebracht oder auf die Beine gebracht werden, ne? Oder Beine gestellt werden. Denn das ist ja, das ist so tiefgreifend. Klar kann man jetzt Intel-Chiplets mit NVLink ausstatten und dann RTX, Blackwell, Rubin, sonst was Chiplets anbinden, dann ist es vielleicht gar nicht so komplex. Und das sind dann Spezial-CPUs. Wir hatten es in der Vergangenheit ja schon mal mit, wie hießen sie denn damals? Wie hieß denn dieser One-Time AMD Intel? Das war doch AMD und Intel, ne? Das haben sie doch einmal zusammen.
Oh, da war was, stimmt, ja.
Aber das war dann ja auch nur eine Nadel im Steckhaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt komplett so einschlägt. Und es sei denn, man hat festgestellt, auch im Board of Management, dass Intel sowas von am Ende ist mit dem, was sie alleine machen und es nur in diese Richtung gehen kann. Aber ich meine, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, dass Intel Teil von Nvidia wird.
Jetzt habe ich gerade etwas ganz Böses getan, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade auf dem Notebook, also ich habe auf dem Notebook getippt und ich glaube,
ich habe es nicht gehört. Ja, weil du sitzt ja heute nicht nur in Thailand im Hotel, sondern auch nicht vor deinem angestammten Setup. Du hast nämlich, oder hast du deinen Desktop am Ende doch mitgenommen, Fabian? Wie war da der letzte Stand?
Ja, genau. Also ich schleppe jeden Tag hier meinen Desktop-PC auf dem Rücken im Rucksack rum, weil also ich bin so Hardcore-Gamer.
Ja, 5.8 X3D, ne? Also der. Ja, nein, du sitzt am MacBook und redest über das, wie heißt denn das, Studio Mic Array?
Das haben wir ja vor zwei Jahren schon mal gemacht, oder? Wenn es nach Apple geht, ist das Mikrofon-Setup des MacBooks sowieso besser als alles, was man irgendwie sich an Studio-Mikrofon kaufen könnte. Ja,
du hältst es am Ende nur falsch, wenn es nicht gut klingen sollte. Zurück zur Einmeldung. Volker hat schon gesagt, so erstmal raus jetzt mit allem, was wir wissen, wird vermutlich noch 12-mal geupdatet die nächsten Stunden. Denn ja, mehr als das, was wir jetzt schon erzählt haben, gibt es letztendlich erstmal nicht her. Außer, dass sie sowohl im Server- als auch im Consumer-Umfeld zusammenarbeiten werden und zusehen, dass sie die beiden Technologien über NVLink miteinander integriert bekommen und Intel dafür Custom-Chips bauen wird, weil die aktuellen können es nun mal nicht und auch die Chiplets können es nicht.
Ja.
Und die Intel-Aktie ist um 30% im Plus. Ne? Also so ist es dann halt.
Ja gut, dann betrachtet das über die letzten 5 Jahre, dann sieht es anders aus. Aber.
Ja, ich gucke noch mal. ja gut, gegenüber maximal seit Ende 96 sind es auch noch 226% im Plus.
Aber, ja, okay, gut.
Ja, na gut, es sah um die Jahrtausendwende ja auch schon mal deutlich besser aus. Ne?
Ja, nee, wie dem auch sei. Ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Chips, die müssen jetzt erstmal entworfen werden. Das heißt, bis damit Produkten zu rechnen ist, die den Markt erreichen. Also das, ich glaube jetzt nicht, dass die auf der CES 2025 sich hinstellen und eine neue Nvidia
26 mit Nvidia fahren. Du wolltest es richtig sagen und warst doch ein 26. Jahr zurück. Ja.
Ja, ich bin immer noch nicht in 25 angekommen. Das ist schlimm, weil es schon wieder vorbei ist.
Also ich zitiere jetzt noch nur Lip Bhutan, den CEO von Intel. Intels x86 architecture has been the foundational to modern computing for decades and we are innovating across a portfolio to enable the workloads of the future. Ja, ich meine, klar, in dem Zusammenhang kann man ARM halt auch wirklich dann einmal komplett rauslassen und es ist für mich, wie für dich, im Kern die größte Überraschung, dass bei ARM, dass du so weit weg bist, Fabian, macht mich komplett wuschig. Für Nvidia ist es definitiv ein anderer Weg als das, was man jetzt zuletzt von Nvidia gesehen hat, dass alles Richtung ARM-CPUs in Kombination mit den allen GPUs geschlagen hat.
Definitiv. Gut, vielleicht schwimmen die einfach in Geld und Jensen weiß gar nicht mehr, wo er das überhaupt noch hinschlägt.
Ja, aber Investoren sind da immer relativ picky, egal wie viel Geld so ein Unternehmen hat, wird trotzdem drauf geguckt, wo der Euro oder der US-Dollar ausgegeben wird. Und klar, zur Not sagt der Investor immer, dann kauf halt die Aktien zurück, damit die im Wert steigen. Aber einfach so aus dem Fenster schmeißen tut uns dann am Ende eben doch nicht. Da gibt es dann auch wieder auf die Finger.
Ja, also das ist auch ein Takeaway, ne? Offensichtlich ist es Jensen, der hat die Meinung, dass Intel noch nicht abgeschrieben werden muss. Ja, das ist ja auch schon mal ein Statement. Ja.
So, und jetzt zitiere ich noch diesen einen Absatz, weil der ein oder andere mag uns vielleicht gar nicht glauben, dass sie das so gesagt haben. For personal computing, Intel will build and offer the market x86 system on chips, SoCs, that integrate NVIDIA RTX GPU chiplets. The new x86 RTX SoC will power a wide range of PCs that demand integration of world-class CPUs and GPUs.
Also die werden auch definitiv
klug also, besser sein. Also noch eine Spekulation, dieses ARM-Projekt, was ja überhaupt nicht auf die Zielgerade zu kommen scheint, wo wir davon ausgegangen sind, dass die Consumer-Version des GB10, der in diesen Nvidia Spark AI Mini Supercomputern drinsteckt, dass sie zur Computex angekündigt wird, dann gab es kein Wort, nichts und alles verschoben und es gibt Probleme. Ist wahrscheinlich so gescheitert, dass Nvidia jetzt gesagt hat, dann machen wir das halt doch mit x86 und Microsoft kriegen wir sowieso nicht dazu, was ordentliches mit Windows 10 und ARM zu machen. Also dann halt so günstig. Ja, aber das werden wir, denke ich mal, alles jetzt erst über die nächsten Monate genauer erfahren. Und
Jahre vielleicht, darauf wollte ich ja eben
und anspielen. Und am Ende muss Intel natürlich auch immer noch solvent bleiben. Ich meine, sie tun ja aktuell alles dafür. Massenentlassungen, Verkauf von Business Units oder Geschäftsbereichen. Noch nicht.
Haben sie noch eigene Aktien? Vielleicht wäre ja jetzt eine gute guter Zeitpunkt, die loszugehen.
Und wie gesagt, Nvidia hat jetzt, während die US-Regierung ja neulich dann das Geld freigegeben hat aus dem US-Chips Act, weil sie dann entgegen der ursprünglichen Vereinbarung 10% der Anteile an Intel erhalten haben, hat jetzt ja Nvidia zwar auch 5% der Anteile an Intel erhalten, aber nur weil Nvidia, soweit ich das gesehen habe. Ja, wobei es müssen, ich gucke gerade, ich meine, wenn sie den Purchase Price will invest 5 billion in Intel's Common Stock at a purchase price of $23.28, dann sind das möglicherweise auch Aktien, die Intel selber noch hält. Ist natürlich auch ganz toll, weil aktuell stehen sie bei 32,20. Was habe ich gerade vorgelesen? 27,20. Ich habe schon wieder, habe mich schon wieder
Also Nvidia hat quasi jetzt schon Plus gemacht.
Ja, so verdient man Geld. Gut. Fabian, denk, da werden wir die nächsten Monate immer noch mal drüber reden. Jetzt ist es erstmal für den Moment Donnerstagnachmittag, kurz vor drei, die Breaking News und wir haben drüber gesprochen und ich glaube, das wird die News der Woche sein.
Ja, und also ich meine, wir haben darüber gesprochen, was das für Intel und Nvidia eventuell bedeuten könnte, was da dann die Überraschungen sind, aber man muss natürlich auch bedenken, wenn die beiden sich da jetzt zusammentun, für wen es dann natürlich auch schwieriger werden könnte. Ja, natürlich für AMD. Ist die Frage, ob irgendwer aktuell seine Ryzen austauschen wollen würde gegen eine Intel-CPU mit einer GPU, die etwas stärker ist. Klar, für uns Gamer ist das in der Regel nicht interessant genug, weil die Leistung fehlt, aber wenn sich da zwei zusammentun, ich glaube nicht, dass AMD sich das, dass die sich da freuen.
Stichwort AMD. Es wird schwieriger. Weißt du, was das Allheilsmittel gegen diese Neuigkeit wäre? Wenn AMD FSR 4 für Radeon RX 7000 offiziell freigeben würde. Nee, wäre es nicht, weil dann wird ja keiner mehr die Karten kaufen, beziehungsweise keiner mehr die neuen Karten kaufen. Aber lass uns zum zweiten und eigentlich geplanten Thema kommen. Ja, das hast du die Woche aber im Urlaub mitbekommen.
Das ist unfair. Die neuen, ja, das habe ich gelesen. Das ist aber unfair. Die neuen Karten sind ja durchaus nicht schlecht. Also die sind ja nicht nur aufgrund der Technik, aufgrund der Softwaretechnik gut.
Das stimmt auch schon. Aber ja, was ist nämlich diese Woche passiert, beziehungsweise was ist kurz vor der Gamescom passiert? Da gab es ja diesen kurzen Moment, wo das lange, lange, nämlich seit Anfang März erwartete neue FidelityX SDK mit FSR 4 Code Support mal auf GitHub veröffentlicht wurde, und zwar offiziell von AMD, und das war ganz schnell wieder weg. Und dann gab es, ich glaube, 3, 4, 5 Tage, eine Woche später zu Gamescom die offizielle Ankündigung, dass es jetzt endlich dieses neue SDK gibt, mit dem man direkt von der Pike ab in Spielen FSR 4 einbinden kann, ohne dass man bei AMD Support kriegt, weil man einfach das SDK nutzt. Und jetzt, Anfang dieser Woche, hat ein Nutzer auf Reddit bekannt gegeben, dass er in diesen Dateien Code gefunden hat, der FSR 4 auf Basis des Datenformats INT 8 und nicht FP 8 umsetzt. Weil das war ja bisher die Begründung von AMD, dass es nur auf RDNA 4 läuft, weil es eben FP 8 basiert ist. Das kann nur dort in Hardware beschleunigt werden. Und ja, man werde sich ansehen, ob es auch auf RX 7000 läuft, also RDNA 3. Du erinnerst dich an diese komische Nicht-Präsentation zu CES, wo sie im Nachgang dann ganz viel über das alles gesprochen haben. Und
ja, es war auch so ein Vor und Zurück, und ne, aber genau, da fiel dann ja doch noch in dem Nachgang im Interview die Aussage, man wolle sich anschauen, inwiefern man das auf RDNA 3 zum Laufen kriegen kann. Und anscheinend haben sie das in dem Sinne getan, dass sie versucht haben, FP8 zu umgehen über INT 8. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe gerade nicht vor Augen genau die Diagramme zum Aufbau der RDNA 3 GPUs. Ich wüsste jetzt nicht, wie hoch die INT 8 Leistung da ist, beziehungsweise wie sie das simulieren, wie sie das umwandeln, was genau da passiert, aber offenbar ist die Leistung, wenn sie das über INT 8 machen, auf einer RDNA 3 GPU höher, als wenn sie es über FP 8 machen.
Weil das müssen sie definitiv irgendwie hinbiegen. Und ja, jetzt sieht es nicht so aus, als wäre in diesem SDK schon irgendein Code gewesen, der sich explizit an RDNA 3 gerichtet hat. Das war wohl alles noch Richtung RDNA 4 gemünzt, aber es gab eben diese INT 8 Variante, die war noch nicht fertig kompiliert, aber das hat derjenige User gemacht und hat jetzt eine INT 8 FSR 4 DLL zur Verfügung gestellt, die man entweder, ich habe jetzt auch noch eine kleine Anleitung verfasst, in einem Spiel wie Cyberpunk, einfach über die bestehende DLL packt und dann kann man direkt auf einer RDNA 3 Grafikkarte auch FSR 4 auswählen. oder in anderen Spielen, die noch kein FSR4 nativ bieten, kann man dann mit diesem Tool OptiScaler beispielsweise auch wieder mit der DLL obendrauf halt dann auch alternativ FSR4 ausführen. Und wir hatten ja schon eine News dazu, als es publik wurde, Dienstag war es. Da hatten schon hunderte unserer Leser das ausprobiert. Also auch wieder ganz toll, das zu sehen, was für ein, ja, welche Schwarmintelligenz doch die Community und ihr da besitzt und dass dann wirklich viele einfach Lust haben, es auszuprobieren. Ich meine, die Gefahr, dass man sich da beides...
Ja, das Interesse ist auch einfach groß. Ne? Also das zeigt es ja dann auch nochmal für AMD, wie groß da offensichtlich das Interesse ist, wie groß die installierte...
Ja, die Gefahr, dass man sich da sein Spiel zerlegt, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt klein. Ne? Also ich meine, eine DLL austauschen ist kein Hexenwerk, aber naja, man muss da halt eingreifen.
Wobei das ja auch keine Reversie...
Also wenn man die alte umbenennt, oder das Spiel kann man ja auch wieder runterladen. Ja. Und vielleicht auch der Hinweis noch, macht es lieber nicht in Spielen, wo ihr Anti-Cheat-Technologie habt. Das kann euch dann natürlich schon erwischen, weil ihr veränderte Dateien benutzt. Aber ansonsten hatten wir viel Feedback aus der Community. Das deckt sich auch mit Feedback, was auch an anderer Stelle gesammelt wurde. Und das besagt zum Beispiel aber auch, dass das auf RDNA 2, also RX6000, einfach nicht tut. Und da ist wohl das Modell einfach zu groß. Am Anfang hieß es, das liegt daran, dass diese WMMA-Befehle nicht von RDNA 2 unterstützt werden, aber schon ab RDNA 3. Jetzt hat derjenige, der sich den Code aber angeguckt und dann im Endeffekt kompiliert hat, er hat gesagt, er hat eigentlich gar nichts gemacht. Er hat das nur gefunden und dann kompiliert und fertig. Wer lang durch bei AMD? Der hat gesagt, nee, das läuft aber auch gar nicht auf diesen Instruktionen. Also das kann nicht der Grund sein. Radeon RX 6000, wir werden uns das aller Voraussicht nach dann auch in der nächsten Woche, wenn Wolfgang wieder da ist, im Detail nochmal angucken, auch aus dem Blickwinkel Bildqualität. Nach allem, was auch unsere Community bisher gemacht hat, grausam. Also Ghosting ohne Ende, es funktioniert halt einfach nicht. Aber auf Radeon RX...
Achso, du meinst jetzt auf RDNA 2
genau. Konkret. So. Und auf RDNA 3 sieht das aber wohl sehr, sehr gut aus und läuft auch gut. Am Anfang gab es ja nur den Vergleich FSR 4 zu FSR 3 auf RDNA 3. Da sah das natürlich schon erstmal gravierend aus, wie viel Leistung man verliert, also zwischen 10% und 20%. Ich habe nämlich heute nochmal Benchmarks gemacht, wo ich dann auch die Standard FP8 FSR-Variante, FSR-4-Variante auf Radeon RX 9070 XT genutzt habe und dann diese Int8-Variante. Und da sieht man, gegenüber FSR 3, der größte Teil des Performance-Verlusts ist halt schon von 3 auf 4 FP8, weil FSR 4 nun mal je nach Spiel eine ganze Menge Leistung kostet. Das sieht halt tausendmal besser aus, aber es kostet halt Leistung. Das ist ja auch nicht neu.
Ich bin
generell. Also, du sagst generell, es darf so viel Leistung kosten, wie es soll. Es sieht immer so viel besser aus, fertig, Ende.
Ja, also ich finde halt den Vergleich unfair zu sagen, wir stellen jetzt FSR 3 Quality gegen FSR 4 Quality und beschweren uns dann, dass FSR 4 Quality mehr Leistung braucht. Ja, weil das einfach ein unsinniger Vergleich ist. FSR 3 Quality kannst du mit FSR 4 Performance vergleichen und dann ist es unfair in der Hinsicht, dass FSR 4 Performance besser aussieht. Also eigentlich müsstest du da FSR 3 den Native nehmen für den Vergleich. So. Und dann kann sich niemand mehr beschweren, dass es mehr kostet, mehr Leistung braucht, ist weniger. Also wenn man Bildqualität bereinigt, sich das Ganze anschaut, dann braucht es FSR 4 immer, und zwar auch auf RDNA 2 über diesen Umweg Int 8, RDNA 3, Entschuldigung, über diesen Int 8 Umweg, weniger Leistung für ein bestimmtes, gleiches, festgesetztes Level an Bildqualität als FSR 3. Also Namen, wie man diese Upscaling-Modi dann nennt, klar, man kann das festmachen an der Prozentzahl, man kann es natürlich auch nochmal loslösen, um Leute zu verwirren, so wie Intel das gemacht hat, aber selbst nur die Prozentzahl der echt gerenderten Pixel zu nehmen, ist halt, wenn die Algorithmen so unterschiedlich gut sein können, einfach nicht hilfreich. Was ja zum Beispiel auch der Grund ist, warum Wolfgang hingeht und nicht mehr unbedingt überall die gleichen Upscaling...
jetzt lass aber mal den Teufel Faktoren in der Kiste. Ist ja der Weg, wir haben schon drüber gesprochen.
Die gleiche Geschichte hier, ne? Weil es halt eben nicht mehr Leistung kostet, sondern am Ende de facto halt eben weniger. So, und davon bleibt doch genug übrig, bei FSR 3 zumindest. Ja, es läuft dann nicht so gut wie auf FSR 4.
Wie spät hast du es nochmal da jetzt? Bei RDNA
3, so. Wir haben jetzt, glaube ich, falsch hier.
Geht ja noch.
Nee, wir haben 8, genau, ja. Ja. Genau, also auf RDNA 3 braucht es zwar dann wenn man so möchte, mehr Leistung als auf Arena 4, ja, weil man diesen Umweg über Int 8 gehen muss, wo ich mich auch noch einlesen muss, wie genau sie das machen. Das ist interessant. Wenn ich jetzt hier gerade nicht im Urlaub wäre, würde ich einen Deep Dive vorschlagen. Aber das ist
nach deinem Urlaub. Prekär. Du hast ja genug Zeit im Urlaub, das alles nochmal durchzuarbeiten.
Ja, ich habe nichts anderes zu tun hier. Und selbst wenn wir jetzt aber, wir haben das ja in den ersten Spielen hier gesehen, 10-20% weniger FPS Boost haben, als es auf Arena 4 wäre, haben wir ja trotzdem einen sehr viel höheren FPS Boost als mit Arena, als mit Avacer 3 auf Arena 3, weil wir, wie gesagt, auf Performance Level runtergehen können und es trotzdem besser aussieht. Das heißt, davon profitieren Arena 3 Nutzer enorm. Ja, das ist ein stärkerer, also natürlich, das ist noch ein stärkerer Schritt als die Leute, die auf ihrer GeForce RTX 20, 30 oder 40 dann den Schritt von DLSS 3 auf 4 hatten mit dem Transformer-Modell. Weil der Unterschied zwischen Arena 3 und FSR 3, oh Gott, jetzt ist es alles, zwischen FSR 3 und FSR 4 natürlich größer
Feedback ist. In den Kommentaren ist
und dann selbst wenn einem da 10-20% fehlen,
nicht so oft FSR sagen soll.
Ist, ja, das stimmt wohl. So, und selbst wenn da dann 10-20% fehlen, die man auf Arena 4 hätte, ist der Schritt trotzdem, würde ich behaupten, immer noch größer.
So, jetzt gibt es ja schon Gerüchte, dass es dann ja wirklich offiziell möglicherweise mit diesem 4.1 Redstone-Update kommen könnte. Finde ich jetzt auch seltsam, dass die Gerüchte dann direkt diese Woche wieder auftauchen. Will jetzt möglicherweise AMD wirklich, was heißt wirklich, wollen die vielleicht so ein bisschen die Wogen glätten? Weil jetzt alle schon brüllen, jetzt gebt das frei, es läuft doch. Ja, es kommt ja.
Also so wie ich AMDs Kommunikation und Marketingabteilung einschätze, wird das damit überhaupt nichts zu tun haben. Sie werden dieses Redstone jetzt launchen im
Fahrrad. Ja, Freitagnachmittag.
Und es wird nicht, und es, nee, es wird gar nicht drin sein. Also FSR 4 auf Arena 3. Das wird einen riesen Shitstorm geben, den man zwei Wochen lang aussitzt, ohne sich irgendwie zu äußern. Und dann wird komplett ohne Kommunikation das Ding freigegeben. Ja. Und
zwar mit so einem Beta-Treiber, den man nur kriegt, wenn man die URL kennt.
Also, so wie ich AMD kenne, wird es genau so laufen.
Ja. Und wahrscheinlich ist dann der Installer auch noch kaputt und brickt auf einer Hälfte, auf einer, nicht der Hälfte, aber einer Menge Windows 11-System den Bootvorgang. Das ist jetzt gehässig, Fabian. Aber ich sehe, du hast dich nicht verändert.
Ja, und CS2 wird wieder NTC triggern. Definitiv. Ja,
genau, weil sie nämlich eigentlich nur Opti-Scaler nutzen und URLs tauschen. DLLs, also jetzt, also wirklich. So, aber glaubst du denn, es kommt? Weil,
ja. Ja, also ich war ja wirklich die letzten Monate über, hätte ich es nicht mehr gedacht. Aber wenn sie das jetzt offensichtlich schon so hart probiert haben, fertigen Code im Grunde genommen geschrieben haben, den der Nutzer nur noch kompilieren und in deine DLL gießen musste, extra diesen Umweg über Int 8 gehen, der ja offensichtlich funktioniert, zumindest auf Arena 3.
Ja, 4 ja auch, habe ich auch genutzt.
Nicht, dass sie das gemacht hätten.
Ist ein bisschen langsamer, aber tut ja auf der 9070 XT.
Ach so, ja gut, aber das ist ja, also warum sollte man...
Weil man es kann,
Fabian. Das ist ja da dann immer der schlechtere Weg als der bessere, der... Aber da kann man ja eben auch den richtigen Weg gehen. Nun, aber also ich vermute schon, dass das in irgendeiner Art und Weise kommt. Spätestens jetzt, wo die KC aus dem Sack ist, wird AMD ja auch wollen, dass Leute das nicht irgendwie so komisch frickeln müssen, sondern dass es dann halt auch...
Ja, und...
Ja. Nur noch so halb
aus einer ökonomischen Perspektive, ich meine, du hast ja in der Vergangenheit zu Recht gesagt, rollt FSR 4 aus, weil dann haben ja auch die XTX-Inhaber der letzten Generation Upgrade-Grund. Die Rohleistung der 9070 XT ist zwar nur mehr oder weniger identisch hoch, je nach Spiel mal ein bisschen höher oder auch mal ein bisschen weiter zurück. Aber, und je nachdem, ob ich Raytracing nutze oder nicht, aber wenn du FSR 4 hast...
Und man hat weniger VRAM,
ja. Aber wenn du FSR 4 hast, bist du ja eigentlich noch 30% schneller, weil das sieht ja immer besser aus bei geringerer Qualitätsstufe des Upscalings.
Teilweise waren es auch mehr als 30%.
Das fällt dann ja weg.
Wenn du dann Raytracing einsetzt, ist es noch mehr.
Das fällt dann ja weg.
Naja, also es läuft ja... ja. Es wird ja immer noch ein bisschen besser laufen auf den neuen Grafikkarten. Aber klar, es wird natürlich darauf hinauslaufen, dass gerade diejenigen, die eine XT oder eine XTX haben, weniger Upgrade-Grund zur neuen Generation haben. Wobei ich da ehrlich sagen würde, das haben, glaube ich, die wenigsten
genau gemacht. Genau, deswegen, ich glaube, das ist nämlich der Grund, also das wäre, da wird dann auch ein ökonomischer Schuh raus, ne? Weil das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, nicht das, was bisher der Gros der XTX-Inhaber der letzten Generation getan haben, nämlich die Karte gegen den Nachfolger getauscht. Und ja, vielleicht werden es jetzt das nächste halbe Jahr sich auch oder nächste Jahr noch weniger überlegen, es zu tun, wenn sie dann diese FSF4-Lösung haben. Aber ich glaube, das war einfach kein Markt. Der XTX-Nutzer, den kannst du noch mal so lange erzählen, FSF4 ist cool und du hast doch, der sagt, nee, ich habe mehr RAM, ich habe mehr Rohleistung, es bringt mir einfach nichts.
Ich habe mehr
Verbrauch. Insofern kann man ihn auch glücklich schätzen und dann doch sagen, okay, komm, wir haben es ein halbes Jahr probiert oder wir hatten es wirklich nicht fertig, eure Alternative.
Ja. Ich denke, die größte Zielgruppe für einen Upgrade auf eine RDNA 4 Grafikkarte sind die noch eine RDNA 2 Grafikkarte haben. Oder zumindest würde ich mal behaupten, das war bestimmt so. Und
denen ist aktuell zumindest nicht geholfen. Für die ist
FSF 4 dann ja weiterhin kein wirkliches
Thema. Ja, und ich meine, zumindest nicht mit dem, was wir jetzt auf Basis dieses SDKs hier vor uns liegen haben. Dann könnte man sagen, ja, vielleicht gibt es da ja auch noch einen Weg. Aber den hat zumindest auch selbst AMD auch nie eröffnet. Und ja, gut, irgendwann werden sie dann auch mal alte Zöpfe.
Ich bin übrigens auch, wo wir jetzt noch mal kurz bei diesem Weg sind, also das Ganze über Int 8 zu machen. Also ich muss echt mal, es interessiert mich jetzt brennend, wie sie das genau, ich weiß nicht, ob ich im Urlaub dazu komme. Aber es wäre auf jeden Fall noch interessant, worauf ich mich da auch freuen würde, wenn es denn was gibt, wenn Wolfgang sich
die Möglichkeit das ist geplant, anschaut. Wolfgang ist gerade im Urlaub, hat natürlich sowieso schon x Spiele verpasst, aber der gute Herr hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Ich habe aus diesem Anlass mit ihm gesprochen und findet das Thema auf jeden Fall, hat er mir direkt selber erzählt, ohne dass ich ihn danach gefragt habe, auch sehr interessant und spannend, natürlich. Dann haben wir, glaube ich, auch hierzu alles gesagt. Es gibt die Anleitung. Ich meine, ich habe auch reingeschrieben, das ist natürlich immer alles auf eigene Gefahr. Es ist eine DLL aus letztendlich unbekannter Quelle, die offensichtlich tut. Wer Interesse daran hat, lädt sie sich runter. Denkt bitte daran, in Spielen, gerade Online-Multiplayer, wo Anti-Cheat-Plattformen im Einsatz sind, lauft ihr hohe Gefahr, dass bei modifizierten DLL-Dateien das Ding anschlägt. Dann lasst es da lieber sein. Aber das Schöne an dieser Optiscaler-Umsetzung ist ja, das Schöne, aber auch ein bisschen nervige, aber letztendlich in dem Zusammenhang das Schöne ist, dass man es ja für jedes Spiel separat in den jeweiligen Spieleordnern packen muss und es jetzt auch nicht einpassieren kann, dass man aus Versehen dann in Counter-Strike 2, obwohl man es gar nicht nutzen wollte, da in die Cheat, in die Mausefalle reinrennt. Mausefalle, Fabian, als hätte ich es geahnt. Ich wollte ja eigentlich noch ein Thema mit dir ansprechen, weil du bist ja unser Mr. Maus. Wobei du zuletzt da weniger aktiv gewesen bist, weil es ja einfach überhaupt keine Innovation mehr gegeben hat, außer mehr Löcher, größere Löcher, geringeres Gewicht und immer schnellere Sensoren mit DPI-Höchstsätzen, die man aber eigentlich nicht mehr nutzen braucht, muss, kann, sollte. Im Alltag.
Ja, das war ja schon immer so. Also zumindest seit ich mich.
Nachdem wir uns ja grundsätzlich schon überlegt haben, dass du dir nach deiner Rückkehr mal wieder aktuelle Mäuse anguckst, hast du von der.
Sind denn die Mäuse. Sind denn die Mäuse, weswegen wir uns das überlegt haben, inzwischen eigentlich veröffentlicht?
Ich habe sie zumindest noch nicht hier, aber die sind jetzt daheim. Ja alle Schnee von gestern, weil hast du von der Logitech G Pro X2, ja, sie macht die zweite Generation X-Mäuse auf, Super Strike gehört. Hast du das gesehen gestern?
Gelesen.
Also weißt du, wovon ich rede?
Aber ich glaube, es gibt doch schon die. Ach nee, die hießen X Superlight 2, okay.
Ja, das ist jetzt X2.
Superlight, aber nee. Und das ist X2, Super Strike.
So.
Okay. Boah, ist ja krass, ne?
Also nicht die nächsten.
Also bei dem Namen werde ich schon.
Ja.
Also ich habe es gelesen, genau. Ich würde sagen, Logitech geht gegen den Trend, denn ihre Maus ist schwerer geworden. Statt 60 Gramm, 65 Gramm. So, jetzt darfst du mich überzeugen, warum ist die denn trotzdem.
Vielleicht auch für denjenigen unter euch Zuhörern, die sich das noch nicht angeguckt haben, aber es wird durchaus auch sehr kontrovers diskutiert. Auch die Community hat sich so ein bisschen selber gescholten, weil erstmal hieß es, 180 Euro für eine Maus, so ein Müll, was soll das denn hier alles?
Das hat sie vorher auch gekostet.
Also die X-Non 2 als Superlight 2, die es jetzt als 2C auch ein kleiner gibt. Aber zum Thema. die X2.
Ja, und es ist Logitech, ne? Das heißt, wer diese Preise dann tatsächlich bezahlt, der ist auch ein Stück
weit. Genau, die 2C schuld. Kostet jetzt ja wieder 170 Euro, die kleinere, und die 2 kostet 110 Euro im Handel. Also bitte wartet, bis die kleine auch günstiger ist. So, zurück zur X2 Superstrike. Die hat halt die klassischen Taster rausgeschmissen auf den Haupttasten und setzt jetzt auf, ich sag jetzt mal, Hall-Effect-Taster, die aber keine Hall-Effect-Taster sind und auch nicht TMR, hat Logitech gesagt, aber letztendlich induktiv den Klick registrieren. Man kann auch 10 verschiedene Klickgrade einstellen. Man kann 5
also den Hub quasi
einstellen an 10 verschiedenen Punkten. Man kann 5 Rapid-Trigger-Reset-Punkte, also Rapid-Trigger ist ja, ich klicke und ohne, dass ich ganz loslasse, kann ich durch einen weiteren Klick schon wieder auslösen. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, induktiv. Und damit ich aber was fühle, gibt es so eine, ja, ich sag jetzt mal, Taptic Engine aus dem iPhone. Oder was heutzutage ja die ganzen Smartphones
oder aus dem MacBook.
Oder mehr Smartphones als nur das iPhone oder noch mittlerweile auch andere. Aber ja, also es ist schon etwas, klar, Logitech sagt, es ist quasi das Innovativste, was es auf dem Maussektor je gesehen hat, und es ist so innovativ, das kann sowieso keiner nachmachen, das ist der Benchmark und neue Ära und so weiter und so fort. Aber in dem Fall habe ich auch nochmal in den Kommentaren geschrieben, ging ich nicht d'accord mit der Community, dass es nur wieder einfach nur eine neue, sehr teure Maus ist, sondern Logitech hat da grundsätzlich erstmal, bis man sie sich dann auch mal angeguckt hat, und sie kommt dann auch erst Q1 2026 auf den Markt, wirklich etwas, was es bisher noch nicht gab.
Naja, das ist ja im Grunde genommen mal wieder die Geschichte, dass Taster, Schalter, Innovationen, wenn man sie denn so nennen möchte, aus der Tastaturszene rüberschwappen in die Mäuse. Wir hatten das ja zuerst bei diesen optischen oder optomechanischen Schaltern, die diverse namhafte oder auch weniger namhafte Maushersteller haben ja angefangen, die beiden Primärtaster ihrer Mäuse in irgendeiner Art und Weise optisch zu gestalten, weil ja immer irgendwann das Problem war, die haben da die billigsten Schalter, die sie irgendwo in Asien auf dem Krabbeltisch gefunden haben, reingebaut, um einen halben Cent pro Maus zu sparen, und dann waren diese Dinger nach ein paar Monaten oder Jahren, je nachdem wie viel Glück oder Pech man halt eben hatte, von Doppelklicks geplagt. Das heißt, man drückt drauf und registriert wird ein Doppelklick. Und das hat man behoben, endlich, über diese optomechanischen Schalter. Man hätte auch einfach von vornherein bessere mechanische Schalter verwenden können, aber da hätte man es ja nicht als Innovation verkaufen können, dass man gesagt hätte, hey, wir verwenden jetzt ordentliche Schalter und keine Ramsch mehr. Aber okay, Optomechanik ist noch besser. Und jetzt geht Logitech hin und sagt, ja, jetzt machen wir, du hast es eben schon gesagt, Hall-Effekt ist kein Hall-Effekt, aber es ist im Endeffekt das, was wir bei diesen Tastaturen ja auch sehen inzwischen. Die gehen ja auch hin zu, also vor allem die ganz teuren Enthusiasten, sage ich jetzt mal, Modelle, wir hatten den Begriff ja schon häufig zerlegt, aber ich nenne es jetzt wieder so, dass man diese analogen Schalter hat. Also was wir, beispielsweise diese Wooting-Tastaturen oder ich glaube SteelSeries war da ja relativ früh dabei bei diesen
Oder Logitech selbst hat jetzt mit der G515 Rapid TKL ja auch eine vorgestellt, die das Ganze in super flach umsetzt. Das sind Taster, die halt per Induktion, also magnetisch letztendlich feststellen, wie tief sie eingedrückt sind, und deswegen analog, also nicht mehr, es gibt nicht diesen einen Punkt, wo sie auslösen, sondern letztendlich kann ich per Software festlegen, in einem Intervall, wo ist denn jetzt für mich, wo soll denn der Punkt sein, wo ausgelöst wird.
Ja, genau. Also die Hersteller können das natürlich im Marketing ausschlachten mit individualisierbar. Du kannst dir jetzt aussuchen in, was weiß ich, wie kleinen Schritten, ob diese Taste registriert bei einem Millimeter oder bei 2 Millimetern. Na, okay, toll. Aber was natürlich der eigentliche Vorteil ist, ist, dass die Latenz, die Reaktionszeit natürlich noch niedriger ist. Wenn man nicht mehr dieses Entprellen braucht, weil der Schalter gar nicht mehr ganz durchgedrückt werden muss, weil es natürlich keine beweglichen Teile gibt, die erstmal irgendwie in Bewegung versetzt werden müssen. Und man hat natürlich keine Wartezeit. Also es muss ja kein Entprellen in diesem Aspekt stattfinden. Also bei einem klassischen mechanischen Schalter ist es ja so, wenn der gedrückt wird, dann dauert es ein paar Millisekunden, bis der wieder gedrückt werden kann, weil dieser Schalt...
Ja, ich muss ihn erstmal nicht mehr drücken.
Diese gespannte Feder, die schwabbelt da, wippt da so hin und her, und währenddessen wird da halt nicht gemessen, weil sonst würde man, das ist ja das Problem, dass man mit Doppelklicks aufpasst, ne? Dass dann halt trotzdem gemessen wird. So. Und das hat man nicht. Das heißt, die reagieren schneller und sie reagieren immer. Sie müssen sich nicht erst wieder abreagieren, nachdem sie reagiert haben. Toll, so. hat das einen Vorteil, wenn man der absolut krasseste Pro-Gamer ist?
Ja, da haben sie auch wirklich ja in der PR, ich meine, man wird immer mit Pro-Gamern, damit es dann auch Lieschen Müller kauft, aber das war auch ganz klar der Fokus, ne? Also es ist ja quasi die neue Ära für Pro-Gamer.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja.
Aber ist es Cheaten?
Gut. 8000 Hertz hat sie das, auch, ja. Ne? Das finde ich, für im Pro-Gaming-Kontext dann fast schon wieder relevanter. Wobei ich diese Schalter, ich bin mal gespannt, wenn ich das Ding dann testen werde. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt. Also allein schon, wie es sich anfühlt, von wie sie das Haptic Feedback hinbekommen haben. Ne? Und dann, gut, ob man da einen Unterschied spüren kann, das werde ich mir dann aufbürden müssen, diese Entscheidung, ob ich das spüre oder nicht.
Und jetzt ein Thema in den Kommentaren ist ja auch, dass ja Cheaten, ne? Siehst du das auch so? Also ja, es gab ja Ligen, ne, die, ach, wie heißen denn diese Funktionen? Das haben ja verschiedene Tastaturhersteller auf ihren Tastaturen. Mir fällt es gerade nicht ein. Die das dann wieder verboten haben, was ja auch möglich ist mit diesen analogen Tastern. Aber siehst du jetzt erstmal nicht so, weil da müssen wir...
Ich weiß gerade nicht,
ja, weil man noch schneller auslösen kann. Und halt auch Rapid Trigger auf der Maus, ne? Also könnte ja schon ein Hardware-Vorteil sein.
Ja gut, aber also wenn es danach geht, dann ist halt, dann müsstest du auch eine Grafikkarte festlegen und jede Grafikkarte, die dir mehr FPS oder geringere Frame-Types liefert, ist dann halt auch Cheaten. Ja. Ne? Also ich meine, das ist jetzt natürlich ein Nvidia-Marketing, weil sie es immer so nennen, mit ihrem Frames in Games, aber es ist ja de facto tatsächlich so. Also wenn du den Shooter mit 240 FPS spielst, oder was weiß ich, wie viele FPS auf einem was weiß ich, wie viele Herzbildschirm. Natürlich ist das Cheaten im Vergleich zu einem 60 Hertz Bildschirm, auf dem man mit 30 FPS spielt. Ja, okay.
Also. Okay, dann bin ich gespannt auf die Maus. Ich bin auch noch gespannt auf eine andere Maus, aber mehr sage ich dazu noch nicht.
Ja, die 2C, oder? Ach so, ja, die andere Maus, über die wir noch nicht reden dürfen. Aber die 2C ist ja dann tatsächlich eine leichtere Variante. Das klassische Gewicht bei der G Pro X Superlight 2 war ja 60 Gramm. Was natürlich das ist, also generell ist es so, jeder Maushersteller sagt immer, das beste Gewicht für die Maus ist laut unseren Gesprächen mit Pro-Gamern genau das Gewicht, das unsere leichteste Maus hat. Einzige Ausnahme ist Zaunkönig mit dieser Carbon-Maus, die sagen ja, es wären 0 Gramm. Aber alle anderen Hersteller sagen, es ist das Gewicht, was unsere Maus, das unser leichtestes Gerät hat. So. Das war bei Razer so mit ihren irgendwas 50 Gramm, bei der Viper, das war bei einem anderen Hersteller so, über den wir noch nicht reden können, mit irgendeinem anderen Gewicht. Und das war bei Logitech natürlich auch mit den 60 Gramm der Superlight. So, jetzt haben sie einmal die Superlight X2, die heißt jetzt nicht mehr Superlight. Ja, sie ist ja auch nicht Superlight, sie wiegt ja 65 Gramm, die, über die wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. So. Jetzt gibt es aber auch noch die Pro X Superlight 2C, die hast du eben auch schon angesprochen. C für Compact, oder? Haben sie das benannt, für was das steht? Sie ist kleiner geworden und auf dem Weg, dass sie kleiner geworden ist, wurde sie dann auch leichter.
53 Gramm. Ja, und außerhalb der EMEA-Region sogar nur 51 Gramm, weil offensichtlich gibt es da wieder Regularien, die Logitech dazu genötigt haben, veranlasst haben oder mit guten Argumenten überredet haben, dass sie in EMEA die Batterie ummanteln müssen. In der Nicht-EMEA-Variante sind es nur 51 Gramm, da fehlt nämlich anscheinend das Casing für die Batterie. Die dann weiß der Geier was, wenn man Wasser rüberkippt. Ich weiß es nicht. Hat wahrscheinlich irgendeinen potenziellen Nachteil, der möglicherweise aber nicht so schwer wiegt. Und die Super Strike ist übrigens, das hatte ich am Anfang, das ging nämlich aus den vorabgestellten Unterlagen nicht hervor, hat sich dann aber im Nachgang gezeigt, die ist genauso groß wie diese neue 2C, also es ist eine kompaktere Maus, insofern ist sie wirklich eine ganze Ecke schwerer, nämlich 12 Gramm um Himmels Willen, als die 2C durch wahrscheinlich dieses Haptic Feedback, was da erzeugt wird. Gut. Fabian, ich bin trotzdem gespannt. Was heißt trotzdem? Ich bin gespannt, wie sich das tut. Und klar, die große Frage ist, gehen die Tasten dann nie wieder kaputt?
Das ist ein anderer Aspekt. Maustests. Du hast es ja eben schon angesprochen und du hast schon gemeint, ich habe das ja nicht mehr wirklich gemacht, weil es nicht so viele Innovationen gab. Ne? Jetzt ist natürlich hier Logitech mit der größten Innovation da, die PC-Branche jemals gesehen hat. Jetzt muss ich natürlich eine Maus testen, aber auch abseits dessen, dass wir natürlich mit den Maustests extra auf die Superstrike-Schalter gewartet haben, jahrelang. Maustesten ist ja so eine Geschichte. Also zum einen natürlich, weil es immer schwierig ist, da zu definieren, was macht denn jetzt eine gute Maus aus? Also wenn du eine CPU hast, dann willst du halt Leistung haben oder eine GPU. Ne? Du willst Leistung haben und ein bestimmtes Feature-Set. So. Und diese Leistung, die kannst du relativ einfach irgendwie definieren, FPS. So. Bei der Maus, was ist denn deine Leistung? Ja, Hersteller würden sagen, ja, es sind die DPI, die wir schaffen. Ne? Jetzt sind wir hier bei 44.000. Braucht das irgendein Mensch? Nee, niemand braucht mehr als 16.000 CPI. Für was denn? Also das ist schon mal nicht die Leistung. Ne? Präzision, ja, was willst du da noch messen? Diese Maussensoren, diese Top-Modelle, die sind seit 10 Jahren so präzise, dass kein Unterschied mehr feststellbar de facto. So, Geschwindigkeit, also Anbindung, Latenz, ja, da hat sich wieder was getan. Aber ist das für alle relevant? Wenn du einen Point-and-Click-Adventure spielst, dann ist es komplett egal. Gewicht, ne? Da gibt es ja immer noch eine Fraktion, die sagt, die Skala genau andersherum definieren würde, wo höhere Leistungen mit das höhere Gewicht.
Ja, und es gab ja auch Zeiten mit den Gewichten, mit den Zusatzgewichten, wo das halt auch einfach die Gaming-Kultur war. Ja, also mag sich auch wieder ändern.
Naja, ob das wirklich jemals bei Pro-Gamern die Kultur war, die Maus extra schwer zu machen, weiß ich nicht, aber im Endeffekt sind wir da teilweise, spätestens wenn wir dann über die Formgebung der Maus sprechen, bei Sachen, die subjektiv sind. Und sowas zu testen, ein Produkt, wo es dann wirklich nur noch um subjektive Handhabung geht,
und auch
ein
Produkt zu testen, wo man hinaus, ne? Und das kann man halt einfach nicht testen.
Darauf will ich jetzt gleich noch hinaus. Ne? Also ein Produkt dann halt zu testen, was man eigentlich in die Hand nehmen muss, um irgendwie beschreiben zu können, wie fühlt es sich denn für mich subjektiv an? Das ist schwierig so. Das ist ja der eine Aspekt. Es ist einfach nicht so einfach, da dann am Ende eine Wertung abzugeben. Vor allem, wenn man nur ein Sample bekommt und es aber so eine große Streuung geben kann, allein schon, wie sich die Taster anfühlen. Wenn ich das bisher mal hatte, dass ich 2 oder 3 Mäuse eines Modells hatte, weil es irgendein Problem gab oder irgendwas war oder mein Sample mal nochmal neu angefordert hat, weil irgendwas kaputt war, dann ist mir das bei Mäusen schon immer aufgefallen. Die klickt sich jetzt aber anders als die. Und die linke Maustaste klickt sich ein bisschen anders als die rechte. Es gibt da einfach eine Streuung. Und du kannst aber realistisch nur ein Sample testen. Ne? Für eine wissenschaftliche Erhebung bräuchtest du 1000 Messpunkte. Aber überred mal irgendeinen Hersteller, ja, schick mir mal hier bitte mit einem Kipplaster 1000 Mäuse vorbei, die übrigens jeweils 180 Euro kosten. Ne? Klar.
Mal abgesehen davon, dass du das selber nicht machen wollen würdest. Aber, ja.
Ja, genau. Und wer macht das dann? Wer liefert dir dann den standardisierten Testprozess? Ich meine, ich war ja schon mal bei Logitech in deren Laboren, wenn man das so nennen möchte. Und die haben da ja ganz tolle Maschinen, Roboter, wenn man so möchte, die Mäuse bewegen und klicken nach dem Protokoll, was man ihnen halt gibt. Leider bin ich nicht so eine Maschine. Ich kann nicht 1000-mal, 10.000-mal die gleiche Bewegung in der genau gleichen Abfolge von Zeit und Koordinaten nachahmen. Und so, also es ist schwierig so. Und der letzte Aspekt ist dann, du hast es ja eben gesagt, die Haltbarkeit. Das Problem mit den Doppelklicks ist bei den Primärtastern weitestgehend gelöst, wenn man da Mäuse hat mit optomechanischen oder dann jetzt halt diesen Superstrike-Schaltern, was auch immer. Das Problem ist aber nicht gelöst bei anderen Tasten. Mäuse haben ja in der Regel nicht nur 2 Tasten, sondern sie haben dann noch eine Taste links, 2 Tasten links. Und vor allem haben sie noch ein Mausrad. Und diese Mausräder, die können auch Doppelklicks bekommen. Und wenn Mausräder Doppelklicks bekommen, ist
das ja, ich habe ja auch eine Maus, zumindest noch viel nerviger. Scroll ich runter, aber es scrollt hoch und
Genau, dann scrollst du runter und sie scrollt hoch. So, das ist schon nervig, wenn du in einem Textdokument bist. Weißt du, wie nervig das ist, wenn du in einem Shooter bist und auf diese Art und Weise die Waffe wechseln möchtest oder sowas.
Aber man will es ja dann erstmal nicht wahrhaben. Also,
ne? Man will es dann erstmal nicht wahrhaben. Man kann da auch hingehen und irgendwelche tollen Tricks machen, wie puste mal ordentlich rein oder nimm dir so eine Druckluftflasche oder ja, wenn du diese auseinanderbaust und dann nimmst du ein Wattestäbchen mit Iso, mit Alkohol und gehst da rein und dann funktioniert es eine Woche lang wieder, bis du dich wieder aufregen darfst. Ja, ganz toll so. Und ich hatte bisher noch keinen Hersteller, von dem ich zumindest ein paar Mäuse getestet habe, wo ich nicht nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren gemerkt habe, ah, okay, jetzt ist es hier auch soweit. Also ob das jetzt Logitech ist oder ob das Razer ist, ob das Corsair ist oder SteelSeries oder Rocket oder ich will jetzt nicht weitermachen, sonst habe ich am Ende allen bis auf einen genannt und das würde die falsche Message geben. Es passiert immer, dass diese ollen Mausräder irgendwann doppelklicken. Und du weißt aber nicht wann. Es kann nie sein, ne? Es kann nie sein, weil es halt 10 Jahre ist und bis dahin hat man das Ding eh entsorgt. Es kann aber halt auch nach 2 Jahren und einem Tag passieren, wenn man sich dann richtig drüber freut als Konsument. Und ich kann das natürlich nicht testen. Wie soll ich das testen, wenn ich so eine Maus bekomme für ein paar Wochen, dann der Test online muss, weil das Ding halt neu ist. Wir können Tests ja nicht zwei Jahre lang aufhalten. Es funktioniert auch nicht, dann den Test nach 2 Jahren. Ja, es ergibt auch keinen Sinn, so einen Test dann nach 2 Jahren zu aktualisieren. Ja, das Sample hat jetzt Doppelklicks bekommen, weil es halt zufällig die Maus war, die ich seitdem verwendet habe. Viele Mäuse teste ich und dann kommen sie halt irgendwo hin, in einen Karton, in eine Schublade, in ein Regal, in den Keller. Ich werde sie nie wieder anfassen. Es hätte sein können, dass ein Tag mehr Nutzung die Doppelklicks provoziert hätte, hat es aber halt eben nicht.
Das ja, wäre auch unfair, dass dann nur bei den Mäusen auskommen. Das kann auch mal passieren und dann, Ja, also du wolltest damit und natürlich
begründen, warum ich mich
du
halt
in Zukunft ja jede Woche eine Maus testen wirst. Aber wie gesagt, wir gucken mal, wenn mal wieder was Spannendes um die Ecke kommt, ob man...
Ja. Und ich kann sie aber nicht empfehlen. Also ich kann mich nicht mehr, das muss ich mir auch eingestehen, ich habe viele Mäuse empfohlen in der Vergangenheit, aber wenn ich mir das halt anschaue mit diesen Mausrädern, auch, also ich meine, ich habe ja eine G Pro X Superlight 2, und den Vorgänger davon, den habe ich sogar zweimal, und den Vorgänger davon. Und alle haben sie irgendwie Doppelklicks bekommen. Ja, manchmal hat es ein paar Jahre gedauert, aber ich kann mich doch nicht mehr hinstellen und eine 180-Euro-Maus empfehlen. Ja, gut, bei den ersten war es die Primärtaster, das passiert jetzt nicht mehr, aber beim Mausrad wird es wieder passieren. Es ist kein optisches Mausrad, also zumindest haben sie es nicht kommuniziert und ich glaube, wenn sie es gemacht hatten, hätten sie es kommuniziert. Ich habe auch auf der Gamescom mit Mausherstellern gesprochen, habe denen das gesagt, ja, das wissen sie auch, aber bisher gibt es da halt keinen Druck in der Branche, vermute ich. Keine Ahnung.
Lass uns noch zum letzten Thema kommen.
Schwierig.
Nach diesem Rant.
Das musste raus.
Der war gut. Das war an der Zeit, mal wieder. iPhone. Habe ich ja letzte Woche lang und breit mit Nikolas drüber gesprochen. Und heute auch schon den Postboten an der Tür, den Paketentgegennehmer an der Tür
geschickt. Du hast dir nämlich natürlich das iPhone 17 Pro Max mit 2 Terabyte vorgestellt.
Nein, ich bleibe bei meinem iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher, aber wir
wurden
bemustert. Ja. Und das wird jetzt aber, um es ordentlich zu machen, auch noch wieder ein bisschen dauern, bis es dann auch bei uns da Resultate gibt. Denn auch ein neues iPhone, und dann gibt es ja auch noch 3 neue iPhones, erlebt und testet man nicht an einem Nachmittag. Das geht nicht. Wobei da das Thema Haltbarkeit vielleicht außer in Bezug auf den Akku jetzt kein Thema ist, was branchenweit ein Thema ist, weil die halten dann ja anscheinend doch ganz gut so Smartphones generell und doppelklicken nicht nach einiger Zeit. Aber hast du die Präsentation dann auch mitverfolgt letzte Woche?
Ich muss zu meinem Erschrecken gerade feststellen, ich glaube, das ist die erste iPhone-Präsentation seit dem iPhone 5, die ich nicht geschaut habe.
Und dazu passt ja auch die Umfrage, die letzte Sonntagsfrage, nämlich zu der iPhone-Vorstellung, den neuen iPhones. Wir haben daher zwar keinen Vergleich, also wir müssen das, Fabian, für die nächsten Male, um diesen Trend möglicherweise auch in der Community zeichnen zu können.
Ja, es gab halt eine Umfrage dazu zum iPhone 15, aber nicht zum 16. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, dass ich das nicht wieder gebracht habe. Es muss jetzt natürlich eine jährliche Tradition werden.
21% haben es live gesehen, der Teilnehmer, 4.000 haben teilgenommen. Im Nachhinein noch 8%. 15% haben gesagt, nee, habe ich in der Vergangenheit aber gemacht. Und ja, dann kommen die, die es gar nicht interessiert, ein Drittel und einen guten Viertel, die gesagt haben, nee, sowas habe ich noch nie gemacht, obwohl ich mich interessiere. Jetzt fehlt uns der Vergleich, aber es gab ja dann noch irgendwo die Meldung, dass die Mario Nintendo Direct mehr Zuschauer hatte als das Apple-Event letzte Woche. Die war, glaube ich, am Freitag.
Wer misst denn sowas und wie? Ach so, über den YouTube-Livestream und da einfach die Zuschauer.
Ich habe natürlich das Apple-Event dann über die Apple-Seite geguckt.
Kannst du das nicht auch über Apple TV oder so schauen? Wie kommt man
da in die Medien? Ich nehme diese Aussage zurück. Ich habe sie aus beruflichen Gründen geguckt, muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich sie in der Vergangenheit sicherlich auch privat geguckt habe oder hätte. Wobei ich ja Computerwäsche schon gemacht habe, bevor das erste iPhone erschien. Insofern habe ich das irgendwie immer am Anfang hobbymäßigen und dann beruflichen Gründen geguckt, aber nicht aus rein privaten. Aber dass dem Ganzen natürlich schon mit dem Abgang von Steve Jobs und diesem One More Thing, was aber nicht nur an ihm lag, sondern dass es jetzt auf dieses One More Thing einfach nicht mehr gibt. Wobei bei dem Air hätten sie es ja machen können, aber dann müssen sie es wieder häufiger machen und dann machen sie es lieber gar nicht, weil so oft gibt es sowas nicht. Das ist schon so ein bisschen was, was ja an Vibe verloren hat. Und ich habe ja mit Nikolas auch schon drüber gesprochen. Ich finde es halt doof, dass es aufgezeichnet ist. Okay, du hast es nicht geguckt, hast natürlich alles mitbekommen. Was war dein Favorit? Gab es einen Favorit? Hat dich was überrascht?
Überrascht hat mich, glaube ich, nichts mehr nach den umfassenden Leaks, die man im Vorfeld schon hatte. Höchstens, dass es keine schwarze Option beim Pro-Modell gibt, aber das ist ja, dazu kommen wir dann ja gleich noch bei der Umfrage. Mein Favorit wahrscheinlich, wenn man auf die iPhones schaut, das normale Gerät halt, das normale iPhone 17. Kommen wir auch gleich zu. Ansonsten, AirPods Pro 3 sind halt gesetzt. Das ist, da bin ich leider absolut. Ich nutze diese Teile täglich, die AirPods Pro 2, wenn es jetzt halt 3 gibt und die sind jetzt wasserfester und klingen besser und Noise Canceln besser, dann ja.
Dann kriege ich deine alten. Danke. Das war die Frage, war dann die zweite in deiner Sonntagsfrage: Wie ist dein Eindruck von Apples Neuvorstellung? Und da habe ich auch schon mit Nikolas drüber gesprochen. Ich glaube, wir dachten alle so im Vorfeld so: Oh, naja, ach, wird doch eigentlich, man weiß ja schon alles. Insofern, ja, überrascht nicht wirklich, aber irgendwie ist man doch dann mit einer positiven Grundeinstellung aus diesem Stream raus, auch weil er vielleicht nur gut eine Stunde ging. Dachte ich so, das haben sie irgendwie gut gemacht, auch wenn Apple Intelligence nicht läuft und sie riesen Baustellen haben, aber irgendwie hat das gepasst und 15% haben gesagt, ich fand das sehr positiv, die Neuvorstellung, ich freue mich auf die neuen Produkte, 9,5% haben gesagt, mir gefällt das alles, werde zwar nicht kaufen, und 34% haben gesagt, naja, das ist eine solide Evolution, aber vom Hocker haut mich da auch nichts, aber gut, das ist jetzt auch keine Enttäuschung, ne? Das haben nämlich nur 17% gesagt, also solide, und gut 25% haben dann wieder gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Also weniger als in der ersten Frage.
Ja, aber guck mal, es sind es sind nur noch 25%. In der ersten Frage waren es 32%. Also entweder hat dieser kleine Mini-Abschnitt dazwischen ein großes Interesse an den Geräten geweckt, oder aber die Bewertung interessiert dann doch mehr als die Produkte selbst.
Ja. Dann ging es ja darum, welche maximal 3 iPhone-Neuerungen klingen für dich besonders vielversprechend. Und da habe ich angeklickt, wie auch 55% der anderen war Multiple Choice, höhere Akkulaufzeit. Wie 50%, auch das war dann Platz, also Platz 1, 50% haben Platz 2, das habe ich auch gewählt, Promotion mit 120 Hertz, also das Basismodell endlich nicht mehr 60 Hertz. Und dann habe ich noch gewählt, das ist aber in der Abstimmung mit 25% nur der 4. Platz, hellere Displays, weil ich finde, die können einfach immer noch heller sein, als sie es ohnehin schon sind. Der globale Umfrage Platz 4 war aber der auf 256 GB gestiegene niedrigste Speicherausbau. Dann kamen halt die helleren Displays, dann schnelleres Laden und dann bessere Telefotokamera bei den Pro-Modellen. Das hätte ich noch angeklickt, aber man durfte ja nur 3, weil...
Ja, das hat auch bestimmt wieder nicht jeder beachtet, aber sonst klickt man halt alles an und dann sind die Balken alle gleich lang und dann ist halt relativ langweilig am Ende, sich das anzuschauen.
Da ging es ums Air, Fabian. Welchen Aussagen zum iPhone Air stimmst du zu? Und da habe ich nur eine gewählt. Schön aussehen tut das iPhone Air, das muss man ihm lassen. Technisch sehe ich aber zu große Kompromisse. Da hatte ich ja mit Nikolas drüber gesprochen, so eine Kamera. Ja, das ist bei mir halt dann so ein Downer.
Also ich finde halt persönlich, ich meine, ich habe ein 12 Pro, so, und das hat ja auch schon so eine Ultraweitwinkelkamera. Und ich glaube, ich habe, seit ich das 12 Pro habe, das habe ich seit Release, das sind jetzt 5 Jahre, ich habe damit 2 Fotos gemacht, habe gesehen, das ist scheiße, und dann habe ich es halt sein gelassen.
Meistens sind die Mist und man will sie nicht weiterleiten.
Ja, also ich meine, jetzt, es gibt ja inzwischen eine neue Ultraweitwinkelkamera seitdem, die 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, vielleicht ist die super toll, aber auch dann habe ich am iPhone relativ selten Bedarf dafür, weil das, also gut, ich meine, ich komme jetzt natürlich aus der Perspektive, wo ich eine Systemkamera mit vielen verschiedenen Objektiven habe, das heißt, wenn ich bewusst fotografieren will, dann habe ich das, nutze ich nicht das iPhone, aber das iPhone nutze ich halt für so Alltagsfotos. Ne? Man fotografiert irgendwie ein Essen, irgendein Schild, man macht Dokument, was man sich fotografiert, oder man sieht irgendwo was auf der Straße, keine Ahnung, und da brauche ich eigentlich nie Ultraweitwinkel. So, da reicht die normale Kamera. Und die normale Kamera hat das eher. Und die Telekamera, die ist bei meinem ja noch 50 mm oder ich glaube 52 mm, also mal zwei, wenn man von der Ultra, von der Weitwinkelkamera ausgeht, das ist das nächste Ding. Die Hauptkamera ist ja eine Weitwinkelkamera. Das heißt, man hat ja sowieso Weitwinkel dabei, es ist halt nur nicht so weitwinklig. Und diese 50 mm, die wird ja inzwischen sowieso gekroppt von der normalen Hauptkamera, ja, also von der, ich glaube 26 oder 24, ich weiß nicht, was sie genau da haben, aber von der Einfachkamera wird auf zweifach ja gekroppt, man verliert dann halt eben, man geht von 48 Megapixeln runter auf 12 Megapixel, so, dann hast du ja mal zwei. Und diese beiden Kamerastufen, die ich bei meinem 12 Pro verwende,
die hast du weiter.
Also einmal und zweimal, wenn man es in Apples Namen nennen will, weil sie sich ja scheuen, Brennweiten zu nennen. Die hätte ich beim Air auch. Das Einzige, was halt fehlt, ist jetzt die neue Telefoto, die ja jetzt von 5 auf 4 runter ist. Ne? Also von 125 für 100 mm. So.
Was hast du denn dann aber da angekreuzt?
Ich glaube, technisch würde mir das sogar ausreichen. Habe ich nicht angekreuzt, einfach nur aus dem Aspekt, dass es ja keine Stereo-Lautsprecher hat. Und wenn ich dann doch mal noch abends am iPad kurz ein Video schaue oder sonst irgendwas, dann keine Stereo-Lautsprecher würde mich schon sehr stören, glaube ich. Wobei ich natürlich Kopfhörer anziehen kann, aber manchmal
will gut, man das einfach. Die Top-1-Antwort war mit 45% zu dünn, dann aber eine riesige Beule für die Kamera, das gefällt mir gar nicht.
Und das habe ich auch. Das habe ich auch angekreuzt. Und deswegen habe ich ja auch in eine spätere Umfrage die Option reingenommen, von wegen, es ist irreführend, die Dicke eines Geräts an dessen dünnster Stelle zu messen, weil es natürlich beim Air ad absurdum geführt wurde, wo die Kamerabeule-Buckel-Situation ja dicker ist als das Gerät selbst.
Aber um die Ergebnisse auf die Umfrage anzugucken, müsst ihr dann wirklich noch die Sonntagsfrage aufrufen. Die überspringen wir nämlich. Wir kommen noch zum Design des iPhone 7 Pro Max, 17 Pro Max. Ja, weil es ja mit diesem Plateau, das ja auch das R hat, nur in schmaler, aber dafür gefühlt höher hat. Darf ich mich enthalten? Ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, warum.
Okay.
Aber das ist ein sehr gemischtes Bild, ne? Also irgendwie sagt ein Drittel, das gefällt mir. Ein Drittel sagt, das gefällt mir nicht. Mir gefällt eine der Farben, sagt knapp 40%. Keine Farbe gefällt mir, sagen aber nur 19%. Und
Das hat mich vor allem interessiert, weil ich hatte mich mit ein paar Freunden, auch mit Dennis aus der Redaktion, hatte ich gesprochen. Das ist ja unser
Apple-Nerd.
Über das Event dann. Ja, und wir waren uns eigentlich einig, ja, das Ding ist hässlich und die Farben sind, ich will jetzt nicht unseren Chat zitieren, aber man hat sie nach einem Körperteil benannt. Und wir waren uns sicher, das sieht jeder genauso, aber nein, mehr Leute finden eine Farbe, die ihnen gefällt, als nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Und dass man beim Design auch tatsächlich so zwiegespalten ist, weil ich finde das wirklich, das ist der ugliest iPhone since iPhone.
Gut, aber das ist deine Meinung, Fabian, und was wir von der zu halten
haben. Das ist meine Meinung,
ja.
Dafür habe ich kein Problem mit Alu. Ne? Da haben interessanterweise, das verstehe ich dann wiederum nicht, warum so viele Leute ein Problem mit Alu haben. Ich meine, ich freue mich, dass es leichter ist.
Ja, aber es ist ja schwerer als der Vorgänger.
Leichter, als wenn sie Edelstahl genommen hätten.
Ja, aber es ist trotzdem ein Ticken, ein paar Gramm schwerer geworden. So, beste Gesamtpaket. Die nehmen wir noch mit.
Ja, ist ja relativ
50%.
Also, da habe ich auch.
Dann 23%, ja. 17 Pro. 17%. 17 Pro Max, 6,7%, weil es ja auch noch verkauft wird, das 16e und nur 3,8% das R. Und dann springen wir nämlich zur allerletzten Umfrage. Wirst du dir eine der Neuvorstellungen zulegen? Und da spiegelt sich das wieder. Also 40% haben knapp gesagt, nein, ich nutze derzeit auch kein iPhone. Also sie würden jetzt auch nicht auf iOS wechseln. 24% haben gesagt, nein, aber ich bin iPhone-Nutzer, macht zusammen 40 plus 24, macht gut zwei Drittel, die sagen, nein, kaufe ich mir nicht. Und unter denen, die gesagt haben, ja, ich kaufe mir etwas aus dem neuen Portfolio, haben die meisten gesagt, bin mir noch nicht sicher, 10,4%, ja, die AirPods 3, 10,1%, dann 8%, das 17 Pro. Also es sehen zwar von den Teilnehmern mit weitem Abstand die meisten das 17 als das überzeugendste Produkt, aber wenn es um die iPhones geht, sagen die meisten, sie würden sich ein Pro kaufen, weil sie wahrscheinlich aktuell auch schon Pro haben.
Ja, unsere, also das ist halt unsere Bubble. Also wir wissen ja von unseren Lesern, dass sie in der Regel gut im Leben stehen und durchaus auch enthusiastische Preise zahlen
ja,
können.
Da kommt nämlich 6,5% kommt dann das 17 Pro Max, das hast du ja aufgeteilt. Also dann sind ja, wir natürlich schon bei knapp 15%. Dann kommt mit 5,6% noch hinter dem Riesen Pro das iPhone 17. Und ja, dann kommt nur mit 1,5% das Air. Ja, und ich meine, da habe ich ja letzte Woche schon mit Nikolas drüber formuliert, wir gucken uns das jetzt ja auch an. In der Hand gehabt habe ich bisher nur den Karton, aber nicht das Gerät. ich habe der Versuchung widerstanden, das macht der Nikolas. Das hat was, aber ich, ja, die Berührungsängste sind dann doch aktuell. Und solange man es vielleicht auch noch nicht von irgendwem in der Hand hatte oder beim Apple Store oder beim Mediamarkt, dann anscheinend doch ziemlich groß.
Ja. Also ich bin halt der bösen Meinung, wenn man so möchte, dass 90% der Leute, die sich ein iPhone Pro kaufen, die Funktionen des iPhone Pros nicht kaufen, sondern das nur kaufen, weil es das teuerste ist und man damit also am dicksten Eindruck schinden kann, wenn man es auspackt. Und da passt es ja eigentlich ins Bild, wenn Apple jetzt ein iPhone anbietet, das technisch zurücksteckt, also weil die Leute, die das Pro bisher gekauft haben, den ganzen Krempel eh nicht gebraucht haben, sondern voll darauf geht, dass es halt ein Showcase-Gerät ist, wo man richtig schön mit flexen kann. Ja, also guck hier, ich habe das geilste, das dünnste iPhone und es hat einen glänzenden Rahmen, ja, wo die anderen nur noch einen Mattenrahmen haben. Und
also beißt sich dann so ein bisschen, oder?
Aber es sieht nicht so geil aus, es ist halt hässlich geworden.
Sagst du.
Es sieht aus wie so ein Gadget-Phone, es sieht wie so ein Outdoor, keine Ahnung. Und also ich finde die Konzeption, die Nische, die sie da aufmachen wollen, durchaus interessant. Deswegen hatte ich ja auch diese These aufgebracht von wegen, das wird das neue Bonzen-Smartphone, das wird das Pro als Statusobjekt da ablösen, weil es halt einfach mehr hermacht.
Ja, aber allein der Preis definiert das Pro natürlich weiterhin als das absolute Status-Pro.
Das ist die andere Geschichte.
Warum habe ich das Pro damals gekauft? Habe ich es dir schon mal erzählt? Ich habe mir das 15 Pro gekauft, als es schon das 16er gab, weil ich sparen wollte, habe mir dann aber überlegt, dass es auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt darauf stehe, mein gesamtes Apple-Betriebssystem von vorne bis hinten auf AI umzustellen, dass es doch irgendwie doof wäre, auch wieder aus meiner professionellen Perspektive heraus mit dem 15er ein Handy zu kaufen, was ja erstens nur 60 Hertz hat, womit Nikolas dann jeden Tag dafür lächerlich gemacht hätte. Und zweitens ein SoC hat, was das nicht unterstützen wird. Und da musste ich halt auf das 15 Pro gehen. Und ich muss sagen, so sehr ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich dann wirklich mal ein Foto, ein schönes Foto machen will, also ein richtiges Foto machen will mit der Telefotokamera, dass es wirklich sichtbar direkt schlechter aussieht als mit der Ultraweitwinkel, ist es für mich, jetzt habe ich auch wieder auf der IFA gemerkt oder auf der Gamescom, ist es schon ein gutes Tool. Man kann immer croppen, auch auf dem Hauptsensor, aber gerade wenn man mal irgendwo in einem Plenum sitzt und vorne wird eine Präsentation gehalten, dann kann man da schon ganz gut mitarbeiten, dass man dann doch mal näher rankommt. Und letztendlich, wenn man das dann stillhält, dann sind die Farben zwar nicht so kräftig, aber man kriegt dann doch am Ende noch das schärfere Foto, als wenn man die Ultraweitwinkel dann eben croppen würde. Nicht nur als Faktor 2 auf dem Phone, sondern dann eben später auch am Desktop. Und außerdem müsste man es ja, oder am Handy selber, und außerdem muss man es dann ja immer noch machen. Ne? Also deswegen so als Tool-Phone, hat mir das Pro dann jetzt, und ich hatte ja noch nie Pro vorher, definitiv. Das erste Mal, hat mir das eigentlich ganz gut zugesagt, jetzt so im Alltag. Tja. So sieht's aus. Fabian, du hast langsam mal Schlafenszeit, ne? Wir gehen bei dir auf 21 Uhr zu. Und
ja, ich glaube, wir gehen jetzt gleich nochmal raus.
Das solltet ihr tun. Ich bleibe hier sitzen und bringe den Podcast online. Sodass du, wenn du dann zurückkommst, beim Lauschen deines eigenen Geseiers ganz langsam ins Land der Träume entfleuchen kannst. Fabian, es hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir mal wieder über Tausende an Kilometern Entfernung Richtung Asien, diesmal reverse, zu sprechen. Und wir haben die nächsten Wochen noch nicht geplant. Es wird den Podcast wie die letzten zwei Wochen und diese Woche auch geben, wenn du bist noch drei Wochen unterwegs, richtig? Aber ich will nicht ausschließen, dass wir beide uns auch die Wochen nochmal hören, denn das hat auch vorzüglich funktioniert.
Ja, also generell, Mobilfunkempfang ist hier definitiv besser als in Deutschland.
In diesem Sinne, Fabian, bleib gesund, pass auf es beim Rollerfahren.
Aber es ist so.
Und wir sprechen uns. Bis dahin, gute Nacht. Ciao.
Ciao, ciao.